ARD.
Ich weiß immer nicht genau, inwieweit sind die Themen, die die Leute auf der Straße zu Hause beschäftigen, auch die Themen, wo der Landkreis irgendwas machen kann.
Das war Carmen Fichte, unsere Hörerin, mit einer Frage, die im Moment viele umtreibt. Denn kurz vor der Wahl in 4 Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern ist das unser Thema heute. Und zwar am Beispiel der mecklenburgischen Seenplatte. Denn im flächenmäßig größten Landkreis Deutschlands stehen gleich 2 potenziell richtungsweisende Wahlen an. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen, wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Am 11. Mai wird gewählt in Neubrandenburg nicht nur der Landrat der Mecklenburgischen Seenplatte, sondern auch der Oberbürgermeister. Und egal wie die Wahl ausgeht, es werden 2 neue da sein. Denn weder der amtierende Landrat Heiko Kerger von der CDU noch der aktuelle parteilose Oberbürgermeister Silvio Witt stellen sich zur Wiederwahl. Erst vor 2 Monaten hat die Bundestagswahl ja einen großen Wechsel gebracht. Die Wahlkreise Mecklenburg-Vorpommern waren ja vorher alle rot und jetzt sind sie blau. Steht also auch auf Kreisebene ein Richtungswechsel bevor. Immerhin werden die Neuen für die nächsten 7 Jahre die Geschicke leiten. Aber welche Rolle spielt die politische Couleur überhaupt, wenn im Haushalt ein 50-Millionen-Euro-Loch klafft? Oder geht es einfach nur darum, den Laden irgendwie am Laufen zu halten? Das sind heute die Fragen und beantworten wird sie Thomas Köhler aus dem Hafen-Juritz-Studio in Neubrandenburg. Hallo Thomas.
Hallo Annette.
Thomas, wir klären gleich die Frage, was ein Landrat eigentlich macht, was seine Aufgaben sind. Thomas, aber erstmal die Frage an dich, warum ist diese Wahl denn so besonders?
Ja, zum einen durch die äußeren Umstände natürlich. Wir hatten, wie du das schon geschildert hast, in der Bundespolitik eine Veränderung. Zum anderen aber auch, weil zum Beispiel die Wahl des Landrates unter einem Vorzeichen steht, das wir noch nicht hatten. 2011, erinnere ich daran, wurden die Landkreise ja neu gegründet, neu gebildet. Es gab die Kreisgebietsreform. Da hatten wir also 4 Landräte. Und aus diesen 4 Landräten, aus diesen Kandidaten, wurde dann damals ein Landrat gewählt. Das war auch so ein bisschen die Wahl. Wird es der Deminer oder wird es der Neustrelitzer Landrat? Also das waren andere Vorzeichen. Am Ende war es dann Heiko Kerger und der hat den Landkreis seit 2011 geführt.
Und der geht jetzt in Rente, ne?
Und der geht jetzt in den Ruhestand, in die Rente. Genau so ist es. Dann gab es ja seine Wiederwahl vor 7 Jahren und nun ist das Ende der Amtszeit da und zum ersten Mal also eine ganz andere Konstellation. Es gibt 5 Kandidaten. Und alle 5 gehören einer Partei an und die wollen nun sein Nachfolger werden. Also sozusagen der 2. Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte nach Heiko Kerger. Und das ist schon eine besondere Situation. Und so ähnlich ist es ja in Neubrandenburg noch ein bisschen gravierender vielleicht, wenn man das sich nochmal vor Augen führt. Silvio Witt ist ja der 2. Oberbürgermeister in Folge, der vorzeitig sein Amt beendet.
Ja.
Vorher war es der ehemalige Bundesminister Dr. Paul Krüger. Auch der hat dann zwar nur ein paar Monate, aber auch der hat gesagt, so jetzt ist Schluss. Ich verlasse meinen Posten und dann gab es eine vorzeitige Wahl. Silvio Witt wurde sein Nachfolger. Damals waren es 8 Kandidaten, das waren schon sehr, sehr viele. Eigentlich für eine Oberbürgermeisterwahl. Und jetzt gibt es 9 Kandidaten.
Genau, in Neubrandenburg. Da kommen wir gleich noch drauf.
Noch einer mehr. Also beide Wahlen, würde ich sagen, sind historisch, wäre jetzt sicherlich überzogen, wenn man dieses Wort benutzen würde, aber besonders sind sie schon, ja, würde ich so sagen.
Wo da die Spannungen sind und so weiter, darauf gehen wir natürlich gleich noch ein. Thomas, auf den neuen Landrat der Seenplatte, da warten ja ein paar Probleme. Welches ist denn das Drängendste?
Also das kann man gar nicht so sagen, welches das Drängendste ist, weil es hängt alles mit dem Geld zusammen. Aber man kann so bestimmte Dinge herausnehmen. Im Straßenbau ist es nicht wirklich vorwärts gegangen in den letzten Jahren und es scheint auch nicht so vorwärts zu gehen, selbst wie der Landrat sich das vielleicht wünschen würde, egal ob wir jetzt den alten nehmen oder den neuen, weil das hängt mit Geld zusammen. Und dann gibt es noch, ich sage mal, viele andere Dinge. Auch die Digitalisierung ist sicherlich nicht auf dem Stand, wo sie hätte sein können. Wenn man hört, dass Bürger sich irgendwo immer noch irgendwelche Marken abreißen, irgendwelche Zettel abreißen müssen, um sich ein neues Nummernschild zu holen, wenn sie ein Auto anmelden. Andererseits gibt es in der Digitalisierung Fortschritte. Wir haben auf 10 Seen bei uns im Kreis schon automatische Messstationen, die also eigentlich Fortschritt von morgen schon, ne? Und andererseits haben wir noch den Zustand von, ich weiß nicht, vor 20 oder 30 Jahren mit dem Zettel abreißen, wenn man irgendwo in die Verwaltung gehen wird.
Immerhin also, ist die Anzeige jetzt digital, wo die Nummern drauf sind.
Ja, und also da gibt's schon einige Baustellen. Es ist nicht eine. Aber die Baustelle, die der Bürger sicherlich am meisten merkt, ist erstens die Straße, zweitens die Digitalisierung und dann kommen natürlich noch einige andere auch hinzu.
Du hast schon gesagt, es gibt viele Probleme, viele Ideen auch von den Kandidaten, werden wir gleich auch noch hören, aber halt immer leere Kassen. Woher kommt denn dieses Defizit? Wir reden hier bei uns im Kreis von 50 Millionen. Die anderen Landkreise haben, ich glaube, Vorpommern, Greifswald hat über 80 Millionen. Also mit den 50 geht's ja bei uns eigentlich noch. Aber woher kommt's denn?
Ja, das Problem ist eigentlich das, was auch die Bundespolitiker sagen und die Landespolitiker. Man könnte sagen, das ist identisch. Wir haben kein Einnahmeproblem in dem Sinne, wir haben ein Ausgabenproblem. Und das Ausgabenproblem entsteht auf verschiedenen Ebenen. Einmal ist der Bereich der Sozialausgaben, einschließlich der Ausgaben für die Jugendhilfe, also das, was das Jugendamt zu verantworten hat, enorm groß, dieser Anteil. Teilweise bis zu 2/3 und ist natürlich gestiegen in den letzten Jahren. Und dann ist ein Problem überall, egal wo du es hörst, haben die Gewerkschaften ja manchmal einen Teilerfolg, manchmal einen großen Erfolg. Es steigen die Löhne und Gehälter, bedingt durch die Inflation. Und die Gewerkschaften sind ja auch zu Recht auf der Straße aus ihrer Sicht. Das hat aber natürlich einen großen Nachteil. Egal wer es ist, der Busfahrer, ob es der ist, der in der Straßenmeisterei arbeitet, ob es der Hausmeister ist, ob es die Angestellten sind im Kreis oder in der Stadt, alle kriegen 100, 200, 300 Euro mehr im Monat. Ja, wo soll das Geld herkommen? Das sind ja die Steuergelder letztendlich und die belasten dann natürlich den Haushalt.
Und die kostenlose Kita spielt ja auch eine Rolle, ne?
Die kostenlose Kita spielt da auch eine Rolle. Das ist ja die Landesgesetzgebung, wo das ist natürlich geteilt. Aber das ist noch ein anderer Aspekt, der hinzukommt. Manchmal müssen die Kreise und Städte auch praktisch Gelder verauslagen. Also sie bezahlen heute die Kita. Und das Land bezahlt dann die Kita-Kosten anteilig erst nächstes oder übernächstes Jahr, sodass das dann erst wieder zur Verfügung steht.
Das sind ja Dinge, die so ein bisschen fremdbestimmt sind, ne, für den Kreis.
Fremdbestimmt also, ist, glaube ich, das richtige Wort.
Ja, also Tarifabschlüsse, ja. Ne, oder ein Landesgesetz, ja. wo der Kreis dann reagieren muss. Das heißt, der Kreis führt da nur aus praktisch, ne?
Der Kreis ist natürlich derjenige, der genau wie eine Stadt, eine Gemeinde das ausführen muss, was zum Beispiel der Bund oder das Land beschlossen hat. Du hattest das Beispiel Kita. Das war ja ein Landesgesetz, wenn man so will, oder ist ein Landesgesetz, nachdem die Kita eben kostenlos ist bei uns. Und der Landrat hat die Pflicht, genauso wie der Kreistag, dieses Gesetz umzusetzen.
Heißt, wie ist dann überhaupt die Rolle vom Landrat?
Ja, in erster Linie ist er derjenige, der der Pflichterfüller ist, der dafür zu sorgen hat, dass Gesetze umgesetzt werden in seinem Territorium.
Hat er denn da überhaupt irgendeine Macht?
Also die Macht, nach unten etwas zu gestalten, ist schon groß. Nach unten heißt in diesem Fall in seinem Kreisgebiet. Nach oben Einfluss zu nehmen, eher gering. Es gibt natürlich den Landkreistag. So wie die Bürgermeister den Städte- und Gemeindetag haben, gibt es den Landkreistag. Dort gibt es zum Beispiel Anhörungen. Wenn jetzt das Kita-Gesetz gemacht wird oder gemacht wurde in dem Falle, dann wird natürlich das Gremium angehört und die Landräte sagen dort ihre Meinung. Beschließen tun sie aber nichts. Beschließen tut es ja der Landtag. Und dort sitzen die Parteien drin und stimmen dann ab. Und dann haben wir das Problem, wenn jetzt diejenigen, die aus unserem Kreis Mecklenburgische Seenplatte einer anderen Partei angehören, als der Landrat, der eine andere Meinung hat, dann stimmen die natürlich nicht so ab, wie der Landrat das sich gerne wünschen würde, sondern wie ihre Partei sich das wünscht. Das ist die Regel. Also da haben wir schon mal ein Problem der Einflussnahme.
Das heißt, die können sich dann gegenseitig dann auch blockieren, oder was?
Die blockieren sich dann zum Beispiel gegenseitig und letztendlich gilt die Entscheidung, die höhere Entscheidung, also das Landesgesetz oder das Bundesgesetz. Und dann bleibt dem Landrat und dem Bürgermeister nichts anderes übrig, als genau das umzusetzen, auch wenn seine Partei jetzt sagen würde, das ist Quatsch.
Okay, also gehen wir mal jetzt vom Idealfall aus, dass es keine Blockade gibt und heißt ja auch nicht, dass man, wenn man nicht einer politischen Partei angehört, dass man nicht trotzdem zusammenarbeiten kann, ne? Das sieht man ja auch oft. Okay, also gehen wir mal davon aus, Kreistag und Landrat arbeiten gut zusammen. Bei welchen Themen kann der Landkreis denn gestalten?
Nehmen wir mal das Beispiel IKT Ost.
IKT, Thomas, steht für Informations- und Kommunikationstechnik, ne?
Ja, das sind die Kreise und die Stadt Neubrandenburg haben zum Beispiel alle ihre IT-Experten entlassen sozusagen, um sie alle in einer eigenen Firma zu vereinen. Und diese Experten arbeiten nun gemeinsam in dieser Firma. Die haben zum Beispiel alles das gemacht, was an den Schulen im Rahmen der Digitalisierung zu machen war. Also diese ganzen WLAN-Netze, diese Tablets, die da eingeführt wurden und all das. Und dann gibt es natürlich, der Kreis hat 33 eigene Schulen zum Beispiel, für die Schulgebäude, für alles andere und damit verbunden natürlich auch für alles, was zu einer Schule dazugehört. Ne? Mhm. Es geht um die Versorgung der Kinder, es geht darum, dass Schüler, die irgendwo auf dem Dorf wohnen, pünktlich zur Schule kommen, also die Schülerbeförderung, ein ganz riesiges Thema, das unwahrscheinlich viel Geld auch kostet, kostenlos ist für jeden Schüler und auch immer wieder zu, ich will es mal höflich sagen, Unmut führt bei manchen Eltern, wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen, Mama, Papa, der Bus hat mich nicht mitgenommen.
Weil er so
heute
voll ist, ne?
Weil er so voll war. Ne? Es gibt auch Orte, da mehren sich solche Anzeichen. Und dann muss der Kreis natürlich handeln. Dann genauso.
Kreisstraßen natürlich, der Name sagt, wir haben es vorhin auch schon angesprochen.
Kreisstraßen, nicht nur das. Sie machen ja nicht nur die Straßen oder sind dafür verantwortlich, einschließlich der vielen Brückenbauwerke. Sie sind auch für die Verkehrsüberwachung zuständig.
Mhm. Kultur?
Kultur ist zum bestimmten Teil Kreissache. Da gibt es unterschiedliche Dinge. Wir alle kennen selbst aus unserer eigenen Berichterstattung ja die Probleme der Theater- und Orchestergesellschaft Neustrelitz-Neubrandenburg.
Auch
das ist,
große Geldprobleme.
Ja, wie sagt die Politik heute, so ein Leuchtturm des Kreises in Sachen Kultur. Mhm. Ne? Das Landestheater Neustrelitz wird bespielt, das Schauspielhaus in Neubrandenburg. Das sind ja so Aushängeschilder dieses Theaters. Und dann gibt es zig Vereine. So wie im Sport es hunderte Vereine gibt, gibt es ja auch in der Kultur oder auch in anderen Bereichen Vereine. Und natürlich hat der Kreis die Verantwortung, zum einen nicht nur alleine, aber mit allen Partnern sein Theater zu finanzieren, das ihm ja zu einem großen Teil auch gehört. Und natürlich hat er sich auch darum zu kümmern, dass andere Vereine irgendwie gefördert werden. Weil Ehrenamt so ganz alleine ohne Geld geht ja dann nicht.
Okay, also wir halten fest, es gibt Dinge, da ist der Landkreis praktisch nur der. Ja, ist fremdbestimmt, ne? Das Wort hatten wir genannt.
Das also ausführende Organ, wenn du so willst.
Das ausführende Organ. Und er hat aber auch Dinge, um die er sich selbst kümmert. Also es ist nicht nur so, dass der Kreis nur verwaltet und überhaupt gar keinen Spielraum hat.
Nein, er
so,
gestaltet
jetzt wollten
schon.
Ja, 5 Kandidaten, haben wir gesagt, stehen zur Wahl. Die möchten gerne Landrat werden. Du hast es schon angesprochen, Heiko Kerger verabschiedet sich ja in den Ruhestand. Ich nenne sie mal kurz in loser Reihenfolge. Für die CDU ist das Thomas Müller, ist 60 Jahre, ist im Moment Vizelandrat, also der kennt das Landratsamt. Dann haben wir Thorsten Koplin, ist seit 27 Jahren Landtagsabgeordneter für die Partei Die Linke, 62 Jahre alt. Enrico Schuld tritt für die AfD an und sitzt für selbige auch im Landtag. Und Johannes Alt haben wir noch, der ist noch 40, ich glaube, der hat Ende April Geburtstag, ich habe nochmal nachgeschaut, saß im letzten Bundestag für die SPD. Und Björn Eckert, 62 Jahre, er saß jahrelang im Kreistag und war 2018 auch schon mal Kandidat und ist in der Partei Die Basis. So, das sind jetzt die Eckdaten der 5. Die Kandidaten, die könnt ihr euch auch nochmal anschauen, die waren nämlich bei uns beim Talk vor Ort. Das war im Neubrandenburger Kino La Tücht, das war praktisch wie so ein Landratsduell. Also das Äquivalent zum Kanzlerduell. Ja, du lachst, Thomas, das war so.
Kann man so sagen, ja.
Also, und wenn ihr euch das nochmal anschauen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun, stehen bei uns im Internet. Den Link, den stelle ich euch dann nochmal in die Shownotes. Also, so viel lange Rede, Thomas. Sag nochmal einen Satz zu den Kandidaten. Was sind denn deren Themenschwerpunkte?
Ja, also sie haben sich bei diesem Talk vor Ort sehr bewusst gezeigt, um welchen Posten sie sich bewerben. Dass es nicht ein Job ist, den sie für ihre Partei ausüben werden, sondern dass es darum geht, dann wirklich der Landrat für alle zu sein. Das war eigentlich übereinstimmend bei
aber
allen 5.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also die waren recht alle, wie soll ich sagen, respektvoll gegeneinander, ne? Also sachorientiert in dem, was sie gesagt haben. Allerdings, man hörte schon auch die politische Couleur raus, ne?
Ja, die war deutlich rauszuhören. Wenn ich mich recht erinnere, Enrico Schuld von der AfD hat sehr deutlich gemacht, dass er ein absoluter Gegner von Windrädern ist.
Sie werden sich wundern, was hier in den nächsten Jahren passieren wird in diesem Landkreis, wenn die Fläche für Windkraftanlagen vervierfacht wird, die Windkraftanlagen werden eine dreifache Höhe haben. Da können wir uns über Kultur, über Infrastruktur und so weiter unterhalten. Da wird der ein oder andere sich noch wundern. Insofern würde ich mich, der Landrat ist Vorsitzender des Regionalen Planungsverbandes, ein deutliches Zeichen oder eine deutliche Stimme, eine wahrnehmbare Stimme in Schwerin sein und würde dann auch über den Regionalen Planungsverband versuchen, natürlich Einfluss zu nehmen.
Ja, und die Nummer 2 auf dem Stimmzettel wird dann Thomas Müller sein, CDU. Der ist ja Vizelandrat aktuell und er hat erklärt, er will seine Erfahrungen zum einen einbringen und zum anderen die Digitalisierung zur Chefsache machen.
Ich lebe sehr gerne in dieser Region. Ich mag die Menschen, die hier leben. Man kann mich durchaus als bodenständig bezeichnen. Und aufgrund meiner vielen ehrenamtlichen Funktionen in der Vergangenheit in den unterschiedlichsten Bereichen habe ich natürlich auch tolle Netzwerke. Ich kenne viele Menschen und möchte meine ganze Erfahrung, die ich auch als Unternehmer gesammelt habe, einbringen, um unseren Landkreis weiterzuentwickeln, um unsere Region lebenswerter zu machen, damit wir uns hier wohlfühlen.
Ja, und die Nummer 3 auf dem Stimmzettel wird Johannes Ahlt sein von der SPD. Er hat deutlich gemacht, man muss als Landrat Visionen haben.
Ich möchte als Landrat gern unseren Landkreis zur familienfreundlichsten Region Deutschlands machen. Dafür brauchen wir eine innovative Verwaltung, eine moderne Verwaltung mit einer modernen Führungskultur. Dafür brauchen wir einen Landrat, der führt, der Führungserfahrung hat. Ich bin Offizier, habe auch Unternehmen geführt, bringe diese Führungserfahrung mit und Netzwerke auf der Kreisebene, auf der Landesebene, aber eben auch auf der Bundesebene als einziger Kandidat. Von mir können Sie eine klare Führung erwarten, aber immer ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele kennen mich in der Region und wer mich noch nicht kennt, zu dem komme ich gerne vor der Wahl mit einem Stück Kuchen nach Hause.
Das Piepen, was da gerade zu hören war, da muss ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen. Wir hatten in dieser Gesprächsrunde eine Regel, jeder hatte 45 Sekunden Zeit für die Antwort und danach gab es ein Piepen. Das hört man bei den Tönen immer, das nur zur Erklärung.
Ja, es hat jeden einmal erwischt, soweit ich mich erinnere. Ja, aber in diesem Falle, der jetzt kommt, die Nummer 4 auf dem Stimmzettel, Thorsten Koblin, in dieser Phase nicht. Und der von den Linken stammende Koblin, der möchte vor allem sein Augenmerk auf das Gesundheitswesen im Kreis lenken.
Das verspreche ich an dieser Stelle, dass ich zu den Menschen komme, regelmäßig und systematisch im Kreis umherfahrend Bürgersprechstunden anbiete. Mich interessiert, was in den Stadtvertretung und Gemeindevertretung passiert, was dort diskutiert wird, weil ich erlebe, diese Unterscheidung zwischen Bund, Land und Kommune gibt es meistens nicht und die soll es auch nicht geben. Wir sind verantwortlich. Was ich mitbringe, ist Lebenserfahrung, ja, Leidenschaft und Hartnäckigkeit.
Hat sie ihn doch erwischt.
Hat doch gepiept bei Koblin. Okay. Ja, und wen haben wir noch?
Dann bleibt noch einer, der 5. auf den Stimmzetteln. Das wird Björn Eckert sein von der Partei Die Basis. Er möchte vor allem, dass die Verwaltung moderner wird und damit auch bürgerfreundlicher.
Über vieles reden wir seit vielen Jahren und es ist unterm Strich immer wenig passiert. Viel liegt am Geld. Wir müssen aber auch mal gucken. Kreishaushalt, wir haben mehrere Kommunen, die zahlen ihre Kreisumlage nicht. Die müssen wir ertüchtigen, damit das Geld auch reinkommt. Das wäre mal ein Anfang. Und ansonsten gibt es von meiner Seite auch noch ein wichtiges Anliegen. Wir haben Corona alle überstanden und das ist auch gut so. Und ich würde als Landrat alle in diesem Landkreis erlassenen Corona-Bußgeldbescheide aufheben.
Okay, gut. Also deutliche Statements von den Kandidaten. Thomas, du hast gerade schon gesagt, ja, der Gestaltungsspielraum ist beschränkt. Wir haben auch schon gerade gesagt, dass die Diskussion sehr respektvoll war und bei einer Sache waren sich alle einig, wir haben kein Geld, wir müssen gucken, wie wir irgendwie klarkommen. Was war denn so ein Punkt, bei dem die Kandidaten deutlich auseinandergingen?
Ja, wo gingen sie auseinander? Also zum einen hatte jeder seine Spezifik, die wir eben ja gerade genannt hatten. Zum anderen sind sie beim Thema Migration deutlich voneinander abgewichen. Das ist aber auch ein Thema, das ein Landrat nur wie bei vielen anderen Dingen bis zu einem bestimmten Punkt beeinflussen kann. Denn jeder Landkreis kriegt eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen zugewiesen, die er nicht bestimmt, sondern die in der Bundespolitik bestimmt wird. Und dann geht's los. Wie bringe ich die unter?
Genau, dafür sind nämlich die Kreise dann zuständig.
Und da gab's dann den einen, der meinte, also alle zentral unterbringen. Das wäre von Vorteil. Wir könnten dann dort Sprachlehrer reinschicken. Wir könnten dort eventuell auch Lehrer reinschicken, eventuell sogar Kita. Alles in einem Objekt betreuen und sie viel schneller in Arbeit bringen. Der andere meinte dann wieder, um Himmels Willen, nicht zentral, dezentral. Das ist gut für die Integration. Wenn die mit einem deutschen Nachbarn zusammenleben, lernen die viel schneller die deutsche Sprache. Das ist viel besser als sowas zentral. Und dann gab es wieder von der Parteipolitik her sehr deutliche Unterschiede, dass man gesagt hat, also ein Flüchtling, der aus einem Krieg kommt, den wir alle, die hier leben, nie erlebt haben und hoffentlich nie erleben werden, danach zu beurteilen, welchen wirtschaftlichen Wert er hat, das darf nicht sein. Ne? Es geht hier darum, dass man Menschen, die Hilfe brauchen, auch Hilfe gewährt, auch wenn es was kostet. Und andere Auffassungen waren dann wieder, Flüchtlinge dürfen so gut wie nichts kosten. Wir müssen genau dort mehr sparen.
Das alles, wie gesagt, könnt ihr euch auch nochmal anhören im Internet, die genauen Statements. Also, ein kleiner Hinweis, mvimfokus@ndr.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn ihr Kritik loswerden wollt oder ein Thema habt, das ihr hier auch gerne mal hören möchtet, schreibt uns sehr gerne, wir freuen uns immer über Post. Thomas, wir reden ja heute nicht nur über eine neue Spitze im Kreis, denn auch die größte Stadt in der Seenplatte bekommt ein neues Oberhaupt. Nach dem angekündigten Rücktritt von Silvio Witt geht es ja am 11. Mai auch um den Oberbürgermeister. Er hat ja im vergangenen Jahr seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Wir erinnern uns, die Stadtvertretung hatte beschlossen, dass die Regenbogenfahne nicht dauerhaft gehisst werden darf. Das sorgte deutschlandweit für Aufsehen. Silvio Witt, der hat daraufhin gesagt, er tritt zurück vom Amt des Oberbürgermeisters. Silvio Witt, der ja offen homosexuell lebt. Darüber habe ich auch mit ihm eine Interviewfolge von MV im Fokus gemacht. Den Link zu dem Interview, den stelle ich euch auch nochmal in die Shownotes.
Ja, ich glaube, Annette, das könnte die spannendste Wahl aller Zeiten werden in Neubrandenburg.
Gewagte These.
Nicht nur, weil es 9 Kandidaten sind, ja, sondern weil es natürlich auch eine Richtungswahl ist. Mhm. Natürlich. Es gibt Kandidaten, die würden sehr gerne ein bisschen, ich will nicht sagen in die Fußstapfen von Silvio Witt treten, aber doch schon ein bisschen was von dem mitnehmen, was er hinterlassen hat. Und es gibt auch Kandidaten, die würden das lieber nicht machen. Also diese Kontroversen sind schon da. Es fehlen 2 Schulen, es fehlt eine Schwimmhalle. Von all dem wird jahrelang geredet. Und derjenige, der gewählt wird, muss das anpacken. Und das, was ich aber für ganz spannend halte, ist auch die Frage, wie wird der neue Oberbürgermeister die Zusammenarbeit mit der Stadtvertretung in die Reihe kriegen? Weil hier gab es offenbar nicht die ideale Konstellation, weder bei Paul Krüger, dem Vorgänger von Silvio Witt, noch bei Silvio Witt. Und das wird eine entscheidende Frage sein. Und hinzu kommt ja auch noch, dass die Stadt Neubrandenburg ganz eng mit dem Landkreis verflochten ist. Nicht nur, weil Neubrandenburg früher eine kreisfreie Stadt war, bevor es zum Kreis kam, sondern weil es auch unzählige Firmen gibt, an denen beide beteiligt sind. Der Flughafen Trollenhagen, die Theater, Orchestergesellschaft hatten wir schon genannt, die Friedländer Bahn. Und da gibt es noch einige Beispiele. Also da muss man schon sehr miteinander auch arbeiten. Und deshalb glaube ich, ist das schon spannend. Es gibt ja in Neubrandenburg auch Bewerber einiger Parteien, aber einige Parteien sind in Neubrandenburg nicht dabei. Zum Beispiel die AfD und die Linke, die haben ja keinen Kandidaten in Neubrandenburg. Genau. Ne, die haben aber einen im Kreistag. Und insofern, es wird schon spannend, weil alle, da müssen ja dann auch ein bisschen zusammenarbeiten.
Du hast es schon angerissen. Es gibt mehrere Unternehmen, wo beide drin hängen. Und auch beim regionalen Planungsverband, Stichwort Windräder, ne?
Richtig. Da haben beide eine entscheidende Rolle. Die ist ihnen historisch zugestanden, sozusagen. Der Landrat ist in der Regel der Chef des Planungsverbandes, der Vorsitzende. Und der Oberbürgermeister, weil es ja der einzige Oberbürgermeister ist im Kreis, ist der Vizechef. Und so führen sie also diesen ganzen Prozess und letztendlich entscheiden sie, auf welchem Dorf werden Windräder gebaut und auf welchem nicht. Die freie Entscheidung ist ihnen natürlich nicht gegeben, aber aus den gesetzlichen Vorgaben zum Naturschutz, zum Klimaschutz, zum Landschaftsschutz und alles, was dann so übrig bleibt, sind sie diejenigen, die mit ihrer Unterschrift dann das letztendlich in die Wege bringen.
Am 11. Mai. Ist es soweit? Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass es nicht nur Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen gibt. Es wird noch ein paar anderen Gemeinden gewählt. So, also 11. Mai, es ist noch ein bisschen Zeit. Wir zeichnen Mitte April auf. Thomas, der Wahlkampf läuft also noch ein paar Wochen. Wie ist denn deine Wahlprognose?
Ja, also ich sage mal ganz nüchtern, es kann eigentlich nur das Ergebnis geben, dass in beiden Fällen es zu einer Stichwahl kommt.
Das heißt, wenn einer nicht über 50% kommt, ja, gehen 2 dann in die Stichwahl. Die ist dann wann?
2 Wochen später, am 25. Mai. Und ich denke mal, aus allem, was ich so aus der Schule weiß, aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass das so gegeben wäre. Aber es gibt natürlich einige spannende Aspekte. Wird das eine Personenwahl oder wird es eine Parteienwahl? Wie viel gehen überhaupt hin? Ja. Erinnere dich mal bei der letzten Landratswahl.
28% Wahlbeteiligung.
Ja, richtig.
Also da ist noch Luft nach oben.
Ja, es könnte auch passieren, dass Luft nach unten ist.
Aber mehr nach oben.
Ja, man könnte es vermuten, weil ja die Bundestagswahl, die letzte, auch mehr Leute an die Urnen gebracht hat. Aber
man weiß es nicht.
Oder haben sie jetzt genug gewählt in diesem Jahr? Also das sind Fragen, die müssen die Bürger, die Wähler irgendwann beantworten. Ich bin sehr gespannt.
Ich hoffe, es ist klar geworden, was der Landrat macht und wofür der Kreis zuständig ist. Und vielleicht war da ja doch der ein oder andere Punkt dabei, der den einen oder anderen Zweifler am 11. Mai dann doch zur Wahlurne bringt.
Ich würde es mir wünschen.
Vielen Dank an Thomas Köhler aus dem Haff-Müritz-Studio in Neubrandenburg. Die Redaktion hatte Claudia Krüger. Danke dir, Thomas.
Immer wieder gerne, Annette.
So, und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Nach so viel Politik mal was ganz anderes, nämlich unseren Angel-Podcast Route raus, der Spaß beginnt. In der neuesten Folge beantworten Heinz Galling und Horst Hennings Fragen ihrer Hörer. Und ich sag euch so viel, auch wenn man nicht angelt, ist der Podcast immer sehr unterhaltsam. Zu finden ist er in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, genau wie wir auch. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.